Hi, hier ist der Dirk. Einmal noch die Bitte, bevor die Folge gleich losgeht. Reicht doch euer persönliche Top 10 ein für unsere Community-Top-Liste, die wir bei Folge 100 präsentieren möchten. Gibt auch was zu gewinnen. Den Link zu dem Google-Form findet ihr in den Shownotes. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr zahlreich teilnehmt. Denkt dran, je mehr mitmachen, desto diverser wird die Liste und desto unterhaltsamer wird sie, glaube ich, auch zum Zuhören. Alles klar, vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ciao, ciao.
Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
Ja, hallo liebe Hörenden da draußen an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory. Wie immer mache ich das nicht alleine. Mit dabei sind heute der Lars.
Moin.
Ja, und dann haben wir zwei zu Gast, weil wir haben heute wieder Interview von der Apex Ideenschmiede. Hallo, stellt euch doch ganz kurz einmal vor, damit man euch hört.
Hallo, ich bin Martina.
Hallo, ich bin Andreas.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr Zeit für uns gefunden habt. Und wie das immer bei Interviews so ist, wir fangen direkt mit so einer kleinen Vorstellungsrunde an. Feedback, andere Dinge müssen alle warten bis nächste Woche. Dafür gibt es heute keinen Platz. Ihr da draußen wisst ja sicherlich schon, welche Fragen jetzt kommen. Es gibt immer die berühmten Fragen, warum Brettspiele, Top 3 und Spielerfrage. Wer von euch beiden mag den anfangen? Warum macht ihr das mit diesen Brettspielen?
Sucht. Ja. Also ich persönlich bin als Vielspieler dazu gekommen, eigentlich aus der Wargaming-Bereich, Tabletop, Rollenspiel, diese ganzen Geschichten. Das klassische Brettspiel war zwar in der Kinderstube da, ist dann über die, ich sage jetzt mal, Pubertät und frühe Erwachsenenzeit abgeschwächt gehabt und kam dann mit der Zeit langsam wieder, wie so ein guter Wein, hat es so eine Weile im Keller verbringen dürfen. Von den Brettspielen momentan Top 3. Dune Imperium, Solomon Kane, den ich immer noch nicht ganz durch habe, und Beast von Metall derzeit. Okay. Und Spielerfarbe schwarz für meine Seele, wenn es es gibt.
Okay, sehr schön. Martina, bei dir?
Bei mir war es eigentlich so, dass ich eher über den Beruf zur Brettspielleidenschaft gekommen bin und natürlich über das Kennenlernen von meinem Mann, der mich dann schon in die Wargames reingezogen hat. Genau, da ist dann auch meine Leidenschaft so richtig entfacht worden. Meine Favorites sind auf jeden Fall aktuell auch Beast, weil wir das gerade sehr gerne spielen. Dann mag ich auch die kleinen Sachen, sowas wie Drachensachen zum Beispiel. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Oder auch Fuji, hat mir auch gut gefallen. Meine Lieblingsspielerfarbe ist Violett.
Sehr schön. Ja, prima. Jetzt hattest du gerade schon gesagt, der Beruf hat dich dahin gebracht. Aber wir haben im Vorgespräch ja schon geklärt, ihr macht das mit der Apex-Ideenschmiede nicht hauptberuflich. Wie ist denn, was das heißt Beruf? Wie bist du zu den Brettspielen beruflich gekommen?
Meine Leidenschaft waren eigentlich schon immer Bücher. Ich bin eine absolute Leseratte. Und mein Beruf ist Grafikdesign. Und da bin ich quasi über meinen Beruf, da ich schon viel für Verlage gearbeitet habe, erst über die Bücher und dann auch für Brettspielverlage damit reingeschlittert habe das dann eigentlich auch so zu meiner Passion erkoren, dass ich mich vor allem in dieser Richtung austobe.
Okay, sehr spannend. Ja, und jetzt haben wir es jetzt schon ein paar Mal gesagt, Apex Ideenschmiede, das ist euer, ja, Nebenberuf sozusagen, aber ja, wie so oft wahrscheinlich ganz viel Leidenschaft mit drin, weil sonst macht man sowas nebenberuflich ja nicht, schätze ich. Was ist die Apex Ideenschmiede?
Die Apex Ideenschmiede, wir bezeichnen uns immer gerne als so eine Kreativwerkstatt von Nebenberuflichen, von Hobby-Spieleautoren, die sich zusammengefunden haben. 2019 haben wir uns offiziell gegründet. Sind momentan aktuell 4 feste Mitglieder mit einem Netzwerk außenrum, je nachdem, was für ein Projekt ansteht, Illustratoren, eventuell Ghostwriter, weitere Autoren und ähnliches. Und wir haben uns einfach so auf die Fahne geschrieben, gesagt, wir möchten Spiele machen, die wir selber gerne spielen würden, die wir momentan gefühlt zu wenig finden. Und haben uns dann da zusammengeschlossen, Ideen ausgetauscht, weil wir festgestellt haben, bevor jeder in seiner eigenen Bubble arbeitet, ist es effektiver, man hockt zu viert oder zu fünft oder zu sechst am Tisch, wirft sich die Ideen zu und nimmt dann das, was am besten bei rauskommt, wo die meisten Leute Spaß dran haben. Und so ist Apex aus einer Grundidee raus entstanden, eigentlich auch aus einer Spielerunde. Also Martina, wir sind verheiratet. Ein Studienkollege von mir und ein Freund einer Arbeitskollegin, der auch übers Wargaming mit dazugekommen ist. Das ist so der harte Kern, das ist Carsten und Dominik noch dazu. Und dann, wie gesagt, je nach Projekt kommen Leute on top dazu, wie wir sie halt brauchen.
Genau.
Okay.
Und das ist eigentlich auch das, was Apex vielleicht von anderen Autoren am meisten unterscheidet. Wir können quasi von der Idee übers Konzept bis zur Realisation und Produktion eigentlich theoretisch alles selber machen, weil bei uns die Expertise quasi zu Hause ist.
Wir haben uns dann nur entschieden, Idee, Konzeption und das Produzieren und Vermarkten haben wir dann gesagt, das überlassen wir dann Verlagen. Da haben die dann mehr Kapazitäten als wir gerade.
Okay, also ihr seid kein Brettspielverlag, sondern eben dieses Ideenschmiede drückt so ein bisschen aus, dass ihr nicht nur ein Autor oder eine Autorin seid, sondern so ein Kollektiv daraus. Okay, und jetzt habt ihr gesagt, das ist aus so einer Spielerunde entstanden. Was, und du hattest schon gesagt, Andreas, dass es Sachen sind, die man jetzt so selber nicht so spielt. Was hat euch gereizt, das mal selber zu probieren mit diesem Brettspieldesign? Und
Der Klassiker des Homebrewing. Man hat ein Spiel, das spielt man gerne. Man liebt es, man spielt es wegen der Geschichte, man spielt es wegen im Setting oder ähnlichen Geschichten. Und an ein paar Punkten sitzt man dran und denkt sich, ist nicht so ganz rund. Würden wir anders machen. Und das hat dann früher oder später dazu geführt, dass wir angefangen haben, komplett eigene Base-Mechaniken drumherum zu bauen. Und daraus ist dann der Gedankengang entstanden, ja, wenn wir jetzt schon Base-Mechaniken machen und Martina hat das Know-how dafür zu sagen, okay, sie kann es schön machen und der Rest von uns sind, ich weiß nicht, ob ich das Wort so formulieren darf, aber Regelfetischisten.
Das kannst du so sagen, doch.
dann bauen wir doch gleich was selber. Und daraus ist dann die erste große Idee entstanden. Das ist unser ältestes Baby. Das ist das Kowai Monogatari, der kooperative Dungeon Crawler. An dem arbeiten wir auch jetzt seit Ende 2018 durch und nähern uns langsam der Ziegel an.
Okay.
Das also war wir haben so uns gedacht, wenn wir ein Spiel machen, dann machen wir doch gleich mal so das Big Pack.
Ja.
Also, wir beginnen mit dem Dungeon Crawler.
Das war auch so das, wo ich auf euch aufmerksam geworden bin, weil ihr das mit dem Michi und seiner Frau gespielt habt.
Ja.
Und ich habe das da auf seinem Instagram dann gesehen.
Ja, also der ist für uns komplett story-driven, komplett kooperativ. Das heißt, die Gegner werden von einer KI gesteuert. Wir haben insgesamt 27 unterschiedliche Gegnertypen, die alle individuell sich verhalten. Das Verhalten und alles ist entlehnt aus den Volksgeschichten, weil es ja japanischer mythologischer Hintergrund ist. Die Volksgeschichten aus der Mythologie sind Pate gestanden für diese kompletten Sachen. Wir haben jetzt inzwischen schon ein sehr inniges Verhältnis zur deutsch-japanischen Gesellschaft hier in der Augsburger Gegend, wo wir auch mit Leuten direkten Kontakt haben, die zum Beispiel auch im Lehrstuhl für Japanologie unterrichten, wo wir dann auch die ganzen historischen Hintergründe abdecken und ähnliches. Und inzwischen sind wir bei, oh Gott, jetzt müsste ich lügen, locker 1000 Seiten Manuskript für die Hintergrundgeschichte, die man dann in einem Rutsch mal durchspielen kann, wenn man denn Lust hat und mal genügend Zeit mitbringt.
Okay, also wirklich so an das ganz große Projekt gewagt. Habt ihr da zwischendurch gedacht, okay, Homebrew ist das eine, aber vielleicht haben wir uns hier ein bisschen verhoben? Hattet ihr zwischendurch mal das Gefühl?
Eigentlich nicht wirklich, nein. Okay. Wir haben das mit so viel Leidenschaft gemacht und arbeiten da ja und machen das ja auch immer noch, dass wir eigentlich gesagt haben, und jetzt gehen wir auf Essen. Ja, wir mieten uns diesen Autorentisch und stellen das Ding dahin, weil wir es einfach wollen, ja, weil wir so Lust drauf hatten. Und daraus ist das Ganze entstanden und haben wir gesagt, ja, einfach so können wir da jetzt auch nicht hingehen. Also haben wir Apex gegründet, ganz offiziell.
Okay, das heißt, ihr arbeitet an dem Spiel schon vor der Gründung, also vor 2019, ja. Also wirklich ja.
Also
schon
seit
lange.
Seit 2018, Mitte, Ende 2018 haben wir angefangen. Und dann 2019 zur Spiel damals, die ist ja, glaube ich, digital abgehalten worden, dank dem kleinen Corona-Effekt.
Mhm. 2019 noch nicht.
oder?
Nee, 20 war es.
20 war es. Genau. Auf jeden Fall da in dem Punkt, also 2019 haben wir uns dann offiziell gegründet, auch zur Vorbereitung von dem ganzen Zeuge. Und dann haben wir das Ding prämiert über die Spiel Digital zum ersten Mal und haben es dann die Jahre drauf immer mitgenommen. Das war so der Startschuss. Ab und an, also mir geht es zumindest so, man hat eher das Gefühl, dass man sagt, übernommen nicht, eher so Herausforderungen angenommen. Man findet so den Punkt und geht man daran, man findet den Punkt, geht daran, schaut, was das, das ist so eher so, wir nennen es immer liebevoll den Steinwurf. Man wirft es rein, schaut, was für Wellen ausgelöst werden. Sind es die Wellen, die wir haben wollen? Und wenn es nicht die sind, kommt der Stein entweder raus oder bringt man wieder neue Steine ein, die andere Wellen erzeugen. Das ist so die Kreativphase ganz am Anfang und dann werden wir immer dezidierter, wo die Sache rausgeht. So haben wir es auch mit den anderen Prototypen gemacht, wo wir jetzt dran sitzen. Man hat so eine Idee, man wirft so ein, zwei Steine rein, schaut, wie das Feedback ausschaut und dann wird man immer dezidierter, bis man halt irgendwann mal was hat, was man zeigen kann.
Okay, verstehe. Da direkt so eine, passt die Frage ja ganz gut. Die wird ja auch immer gestellt, was war zuerst da, Mechanik oder das Thema jetzt bei so einem großen Ding? Hattet ihr gesagt, okay, wir wollen einfach einen Dungeon Crawler machen, weil alles darunter lohnt sich ja jetzt gar nicht? Oder wie seid ihr da rangekommen? Hat euch die japanische Mythologie schon immer fasziniert? Also da vor allen Dingen, da würde mich interessieren, wie ihr da rangekommen seid.
Ja, also es war tatsächlich so, dass wir hier vom Thema kamen, weil wir beide sehr große Japan-Fans sind. Dann ist so die Idee gewachsen, aber was könnte das sein? Was ist das Japan-Thema, was noch nicht verbraucht ist und das sich aber auch hier, sage ich mal, für die Europäer gut integrieren lässt? Und dann kamen wir sehr schnell auf diese mythologische Sagengestalten, die in Japan Yokai heißen, und die auch heute immer noch präsent sind. Ja, also die sind nicht weg, sondern die Yokai sind weiterhin da. Es gibt dafür sogar einen Lehrstuhl auch in Japan. Mhm. Und dann haben wir festgestellt, okay, wir haben ja mehrere hundert oder bis tausende von Yokai. Wie bekommen wir das in ein Brettspiel gepackt, sodass das auch noch verständlich ist für die, die gar nicht so tief drin sind? Und dann haben wir angefangen, haben erstmal ein halbes Jahr nur Recherche gemacht, Yokai kategorisiert und festgestellt, okay, in der Richtung wollen wir weitermachen. Wir wussten dann schon aufgrund unserer Wargame-Erfahrung und der Dungeon-Crawler-Erfahrung, in welche Richtung sich die Mechanik entwickeln soll, aber wir wollten bestimmte Dinge ganz anders machen. Und dann ging's los. Und dann ist das Spiel Stück für Stück gewachsen. Wir wussten, wir möchten das Ganze story-driven machen. Das Ganze sollte immer fortlaufend sein. Das heißt, auch wenn ich mal ein Spiel verliere, muss ich nicht wieder von vorne anfangen, sondern die Welt verändert sich dabei einfach. Insgesamt gibt es eine Geschichte in der Gegenwart und die lange Geschichte in der Vergangenheit. Und die jeweils nochmal in drei Varianten. Was bedeutet, mit einmal durchspielen, habe ich nur ein Drittel der Story gehabt.
Okay.
Also da sind wir von der Story rangegangen. Da haben wir gesagt, wir möchten dieses Thema haben. Von der anderen Geschichte zum Beispiel, das ist das, was du schon gesagt hast, Lars, das ist das mit den Würfeln, das Villa Mechanica. Da wollten wir absichtlich bestimmte Mechaniken haben und sind dann mit der Geschichte dran gegangen. Da wollten wir im Endeffekt eine Mischung aus einem Capture the Flag, ich sage jetzt mal so etwas wie Schach, was am ehesten mit Figuren mit unterschiedlichen Fähigkeiten und ich sage jetzt mal einem verrückten Labyrinth, aber auf Würfeln haben und haben dann gesagt, okay, und was ist dann die Story dazu? Weil für uns ist so der Punkt, die Frage Story oder Mechanik ist die Frage nach Huhn oder Ei.
Ja.
Für uns gehört Material, Spielgefühl, also das Spielgefühl setzt sich für uns zusammen aus Material, Regeln und Thema. Und diese drei Sachen müssen sich immer befeuern und bedingen sich unserer Meinung nach auch zu einem gewissen Grad immer. Und die beste Immersion kriegen wir unserer Meinung nach dahin zustande, dass sich diese Sachen quasi in einem ständigen Befeuerungskreis drehen und das eine das andere anschubst und man als Spieler im Endeffekt nur noch auf dieser Achterbahn sitzt und sagt, geil ist.
Okay, und im Endeffekt ist es quasi egal, an welchem Punkt ihr da einsteigt. Der Rest entwickelt sich dann und mal so, mal so, ja.
Richtig.
Also richtig, genau. Bei uns gibt es kein Spiel oder nur die blanke Mechanik und dann gehen wir zum Verlag und sagen, stülp jetzt drüber, was du möchtest. Das gibt es bei uns nicht. Also bei uns ist Thema, Mechanik, ganz, ganz eng miteinander verzahnt und es bedingt sich immer.
Das heißt, wenn ich als Verlag bei Apex einkaufen gehe, dann muss ich auch das Komplettpaket nehmen, ja?
Jein. Also wir definieren für jeden dieser drei Bereiche Grundpfeiler, die für uns wichtig sind. Und wenn wir dann sagen, jetzt als Beispiel bei Villa Mechanica, das soll jetzt kein Steampunk mehr sein, sondern es soll ein Science-Fiction-Teil sein von der Story, dann sagen wir ja, aber die und die Punkte, quasi das Haste-Thema soll weiterhin Thema bleiben und es wird kein, ich sag jetzt mal, generischer Pizza-Lieferservice sonst irgendwas werden, okay. Sondern wir einigen uns auf Grundpfeiler, die sind für uns, ich sag jetzt mal, nicht antastbar. Und alles drumherum sind wir flexibel genug, auch das liefern zu können. Das haben wir vor allen Dingen im Erstlingswerk auch bewiesen bei der Schriftrolle. Das war an sich eine Auftragsarbeit, müssen wir ganz offen gestehen. Wir kannten den Redakteur, Dr. Stefan Droste, kannten wir aus Kontakten raus über die Rollenspielecke eigentlich. Mhm. Dann hat er gemeint, ja, ihr macht super geile Sachen, aber in dem Verlag, wo ich gerade bin, haben wir die Kapazitäten nicht. Ich behalte euch mal im Hinterkopf und ein halbes Jahr später hat er sich gemeldet, ey Leute, ich brauche euch mal. Wir haben da eine Idee für ein kooperatives Wimmelbildspiel. Wir haben schon die Idee, dass das auf dieser Rolle sein soll. Wir haben nur keine Ahnung vom Thema, was wir machen sollen und wir haben keine dezidierte Ahnung, wie wir die Regel umsetzen möchten. Könntet ihr uns das machen?
Okay.
Und dann, okay, gut, dann war das der Ausgangspunkt. Material war fix. Thema in Anführungszeichen Wimmelbild war fix und der Rest war dann im Endeffekt von uns, wo wir gesagt haben, okay, was ist die Story, was ist die Mechanik, wie soll das ineinander greifen? Und da hatten wir dann den wirklichen Vorteil, der Zeitplan war da sehr sportlich, dass der Verlag uns da dankenswerterweise wirklich freie Hand gelassen hat, mit der Illustratorin da Ping-Pong spielen zu dürfen.
Ja.
Okay.
Weil anders wäre das Projekt in der kurzen Zeit auch nicht realisierbar gewesen. Und es war ein großes Vertrauensverhältnis zwischen eben uns, der Illustratorin, und auch unserem Redakteur eben beim Frech Verlag. Und somit ist dieses wunderschöne Spiel entstanden.
Okay, also das muss man vielleicht noch mal ein bisschen erklären für all die, die es da noch nicht gesehen haben. Du hattest gerade schon gesagt, Schriftrolle, aber es ist, stellt man sich jetzt vielleicht so ein DIN A4 Schriftrolle? Nein, das ist so eine 1,80 Meter Schriftrolle. Also
die schlanke 1,80, ja.
Genau. Also
braucht man tatsächlich auch einen Tisch, auf den das draufpasst. Ja? wie war das so, wie kann ich mir das vorstellen? Rolle ich die direkt auf einmal auf? Rolle ich die so nacheinander auf?
Im Endeffekt ist es so, der Verlag wollte das Thema der Reise haben, der Entwicklung haben. Das war eine der Vorgaben. Es sollte sich wie eine Reise anfühlen, quasi so diese Tolkien'sche Anlehnung an Gefährten, die unterwegs sind.
Ja.
Wir haben das Thema aufgegriffen, ein bisschen umgedreht. Bei uns ist es quasi nicht der Weg hin, sondern der Weg zurück.
Okay.
Die Helden haben eigentlich das geschafft, was die Helden schaffen sollten. Jetzt haben sie das Problem, jetzt müssen sie auch mit den Konsequenzen klarkommen und nach Hause schaffen. Und dazu rollt man die Schriftrolle den ersten Teilbereich auf, bekommt die Geschichte dazu vorgelesen, in einem Erzählbuch quasi, wo dann auch die Rätsel drin sind. Ich muss dann diese Rätsel, das sind Rätselgedichte, Metapherngedichte, alles drum und dran. Wir haben absichtlich keine Logikrätsel genommen, weil die sind schon durch viele andere Escape-Spiele, ich sag jetzt mal, bekannt und bewährt. Und wenn man eine bestimmte Anzahl an diesen Rätseln dann gelöst hat, dann kommt der nächste Abschnitt, der wird wieder aufgerollt. Es kommt eine neue Doppelseite in dem Rätselbuch mit einer nächsten Hintergrundgeschichte. Und so geht es weiter, bis irgendwann die komplette Karte offen ist.
Also das heißt, man braucht keinen Tapeziertisch, weil man den vorhergehenden Teil wieder mit einrollen kann, oder?
Nein. Es wird schwerer.
Der Teil muss schon noch offen bleiben.
Okay.
Da alles, was bisher erkundet wurde, auch immer noch Teil der Lösung sein kann. Weil ansonsten wäre es ein bisschen zu einfach, wenn ich mich dann wieder auf die berühmte DIN A4-Größe einschieße, da wird die Lösung schon irgendwo sein und mit Versuchen und Versuchen kriege ich es raus. Da sagen wir, nee, ganz so leicht machen wir es euch nicht.
Also am Ende habe ich wirklich diese 1,80 Meter vor mir liegen und kann das komplett genießen und mich daran verlieren.
Richtig, ganz genau.
Martina, wie war das so für dich? Also ich habe jetzt rausgehört, ihr habt da mit einer Illustratorin noch extra gearbeitet. Wie konntest du dich da als Grafikerin auch austoben in so einem Wimmelbild? Das stelle ich mir ja auf jeden Fall sehr spannend vor.
Das war ganz großartig. Ich konnte mich da zu 1000% auf Martina, sie heißt genauso wie ich, verlassen. Ich habe quasi das ganze Layout gemacht, ich habe den ganzen Satz gemacht, bis hin zur Reinzeichnung und Druckdatenabgabe. Und wir haben da quasi uns immer direkt abgestimmt, was sie genau wie illustrieren muss, damit ich es entsprechend setzen kann, damit es zur Story passt. Am Anfang war alles sehr abstrakt. Das war natürlich nur eine große Rätselmatrix. Wo befindet sich was? Wohin muss die Lösung? Wo sind Fakes versteckt? Ja, damit man nicht sofort draufkommt. Und dann ist quasi immer so Stück für Stück dieses Wimmelbild entstanden. Und in ganz enger Zusammenarbeit von uns beiden, damit wir das quasi wirklich einmal komplett von der Idee bis zur Umsetzung beim Verlag dann auch abgeben konnten. Das war eben auch so ein Punkt, der Verlag hat gesagt, sie haben in-house keine Kapazitäten, jetzt eine Agentur suchen wird auch knapp, ob wir es nicht komplett machen können.
Okay. Sehr spannend. So, und dann passt es eigentlich auch da, glaube ich, ganz gut zu. Gut, jedes Spiel muss irgendwie getestet werden, aber gerade bei diesen Rätseln und jetzt so Metapher-Rätseln, so Logik-Rätsel, kann ich ja selber überprüfen, ob das hinhaut. Aber diese Metapher-Rätsel stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, das im Playtesting. Wie seid ihr da vorgegangen?
Das war für unsere Testspieler eine harte Zeit.
Okay.
Also wir hatten in der Woche mindestens 5 bis 6 Testspiele angesetzt an den Abenden, weil wir in Summe eben so wenig Zeit hatten. Und vor allem, es war auch nochmal erschwert, es war noch nichts koloriert, auch nur teilweise durchgezeichnet. Das war eine einfache Strichzeichnung, was das Finden noch viel, viel schwieriger gemacht hat. Und wir haben dann einfach schon gemerkt, welche Richtung könnte ungefähr passen, wo haben die Leute viele Probleme, wo haben sie gar keine Probleme. Und dahingehend haben wir dann einfach die Rätseltexte auch immer wieder ein bisschen angepasst, beziehungsweise haben festgestellt, das ist vielleicht doch mehrdeutig und wir müssen das noch klarer illustrieren, damit die Leute einfach sofort draufkommen. Es war aber ein sehr spannender Prozess.
Okay, und wie geht man da dann vor, auch den Schwierigkeitsgrad so einzupendeln?
Also gerade bei Metapher-Rätseln bleibt es im Endeffekt ein Trial and Error. Mhm. Okay. Wir haben festgestellt, so böse das jetzt klingt, in unserer Runde kann man das sagen, wir sind alle ungefähr im selben Alter. Je älter man wird, umso schwerer tut man sich damit.
Ja.
Unsere jüngste Testspielerin war zu dem Zeitpunkt 11 Jahre. Mhm. Die ist durchmarschiert und der Papa, der damit dabei saß, der eigentlich der Vielspieler war, hat gemeint, du machst das schon, Caro, ich hol mir den Kaffee. Okay.
Sehr gut.
Das ist sehr, sehr witzig, weil gerade die Assoziativrätsel und die Metapherrätsel sprechen davon, dass ein Text ein Bild hervorrufen muss. Mhm. Und gerade wenn ich anfange, älter zu werden und so den Logiker vorrangig in meinem alltäglichen Arbeitsbereich zu haben, umso schwerer tue ich mir damit. Dementsprechend haben wir eine gute Durchmischung versucht herzukriegen von Dingen, wo ein Bild sofort springt, wo ich nahezu keinerlei Transferleistung brauche, bis hin zu Dingen, wo ich bildlich abstrakt arbeiten muss, wo es de facto, wo ich das kindliche Ding, das Kind einfach freilassen muss.
Ja.
Wie Pratchett hat es nicht formuliert, lass die Gedanken nochmal fliegen, mal schauen, wo sie ankommen.
Ja, okay. Sehr schön.
Dass es da keine goldene Mitte gibt, das war uns von vornherein klar, das muss man auch ganz offen so sagen. Und deswegen haben wir es auch so konzipiert, dass wir fast doppelt so viele Rätsel pro Seite drin haben, als man eigentlich braucht, um weiterzukommen.
Okay, das heißt, wenn ich eins nicht schaffe, kann ich mir ein anderes rausbringen.
Richtig.
Okay, das ist eine schöne Idee, das so ein bisschen zu umgehen, das Problem. Ne?
Und wenn ich dann trotzdem mal drin bin, weil ich einmal durch bin, kann ich es trotzdem noch ein zweites Mal spielen und diesmal mit den für mich schwierigeren Rätseln, weil dann weiß ich ja schon, wie dick das Spiel.
Ja, okay. Das heißt, es wird auch nichts kaputt gemacht bei der Schriftrolle, sondern ich kann es jederzeit nochmal spielen. Ich kann es weitergeben, wenn ich es dann durch habe, auch ein, zweimal gespielt habe. Okay, sehr schön. Und das ist ja eine kooperative Geschichte. Ich rätsel mich da in der Gruppe durch. Wie gut funktioniert das mit einer größeren Gruppe? Bis wie viel Spielenden funktioniert die Schriftrolle?
Also man kann sie von 1 bis 4 Spielenden spielen, wobei wir aber auch schon Gruppen erlebt haben.
Okay.
Wir haben nämlich einen kleinen Rollenspielanteil auch mit drin. Wir haben ja insgesamt eben 4 Helden, 4 Charaktere, die sich hier auf den Heimweg machen. Und jeder hat sein eigenes Heldenbuch. Das heißt, jeder hat 3 Laufbahnen mit nochmal 3 individuellen Rätseln.
Okay.
Und da kann man sich eben entscheiden und sagen, wir sind jetzt zu sechs und zwei rätseln quasi mit einem Charakter und die anderen teilen sich dann auch wieder auf. Also so gesehen ist es flexibel, das tut dem Spiel keinen Abbruch, es gibt dadurch keine Regelanpassungen. Das kann man quasi super im Familienkreis auch mit mehreren Personen spielen.
Ich sage okay. Jetzt, man kann die Zugänglichkeit der Karte limitiert das Ganze. Das heißt, ich sollte den Tisch zentral stellen können.
Klar.
Ich sollte jetzt mal auch keinen One-Man-Show abziehen und nur ständig vorne dranbleiben, sondern man sollte halt einfach durchwechseln, wie man es bei einem guten Wimmelbild halt auch tut, weil dann werden die Augen irgendwann müde, dann übernehmen die anderen. Dann funktioniert das ganz gut.
Ja.
Sehr schön. Und jetzt, gut, das ist jetzt kooperativ. Was würdet ihr sagen, ist so euer präferierter Spielmodus, wenn ihr, oder ist euch das einfach wurscht und das, was gerade irgendwie passt, oder habt ihr sowas, was ihr schon eher bevorzugen würdet?
Hm.
Also jetzt, wenn ihr aus der Wargamer-Ecke kommt, hätte ich jetzt ja gesagt, ihr macht ausschließlich kompetitive Spiele.
Also ehrlich gesagt reizt uns das Kooperative sehr, weil es einen ganz anderen Anspruch an die Spieler stellt, aber eben auch an das Spiel, weil man ja eben zusammen gegen das Spiel spielt. Das heißt, ich muss eine sehr ausgeklügelte Mechanik haben, damit sich das nicht totläuft, das Ganze. Aber im Grunde kommt es bei uns wieder aufs Thema an, wo wir dann entscheiden, ist das jetzt kooperativ für uns oder ist das kompetitiv für uns?
Okay, also das macht ja auch da wieder abhängig, um diesem Zyklus, den er eben genannt hatte, zu bleiben.
Genau.
Ja, sehr interessant. Ich würde gerne nochmal zurück zu eurem großen Haupttitel kommen, der mich auch einfach thematisch sehr interessiert, weil auch ich mag die japanische Kultur gerne. Und da würde mich vor allen Dingen interessieren, Martina, wie hast du vorher schon dich illustratorisch auch mit dieser Thematik viel beschäftigt? War das oder ist das eine große Herausforderung gewesen, dich dem dann auch zu nähern aus Grafikerseite?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, durch das, dass ich da schon immer eine blühende Fantasie hatte und mich schon immer künstlerisch betätigt habe, sehe ich das weniger als Herausforderung oder als Schwierigkeit, sondern ich gehe da einfach mit Leidenschaft dran und ziemlich unbefangen. Und je mehr ich dann über so ein Thema nachdenke, desto mehr Bilder entstehen bei mir im Kopf und dann weiß ich schon vom Gefühl her, wie ich das machen möchte. Ja, wie ich das jetzt interpretiere, wie ich das sehe. Und dann bringe ich schon die Ideen quasi zu Papier und hoffe, dass es den anderen auch gefällt. Wenn nicht, gibt es erstmal Ärger, aber ich finde mich da trotzdem meistens damit ab.
Okay, verstehe. Und ihr hattet ja jetzt eben schon gesagt, die Verlagssache überlasst wem anders. Habt ihr jetzt für das Spiel konkret auch einen Verlag schon in der Partnerschaft? Also kann man das jetzt irgendwann demnächst auch mal anspielen? Zum Beispiel in Essen, können wir uns das da anschauen, kommen bei euch?
Also in Essen könntest du es auf jeden Fall testen. Wir haben ihn dabei. Wir haben ihn spielbar dabei, theoretisch mit der kompletten Geschichte. Mhm. Das heißt, wenn du 40 Stunden mitbringst, kann man es mal durchspielen.
Okay.
Let's go!
Wir haben ihn momentan bei zwei Verlagen liegen, die sich nicht hinter dem Efeu-Blättchen der kulturellen Aneignung und sonst irgendwas verstecken möchten. Dafür schon mal Hut ab, das war schwierig genug. Wir haben allerdings noch keine endgültige Rückmeldung, weil das Ding ein Mega-Klopper ist.
Ja.
Weil jeder Verlag sagt, puh, das kriegen wir so gar nicht unter oder nicht so einfach unter. Das ist auch immer etwas, was wir da viel zu hören bekommen. Aber die beiden, bei denen es jetzt liegt, die hatten damals schon Interesse und die hat es nicht losgelassen. Dann waren wir eben wieder auf Essen, wieder bei ihnen und sie haben gesagt, ja, wir erinnern uns, ihr hattet das schon mal dabei und es hat uns gepackt, wir wollen es jetzt testen. Also daher haltet uns die Daumen, dass der eine oder andere jetzt Ja sagt.
Das machen wir.
Auf jeden Fall.
Vielleicht und, direkt, Lars, du wolltest...
Also ich komme garantiert auch zum Testen vorbei.
Das freut uns.
Wir kommen beide zum Testen vorbei.
Ja, also ich kann dann nur von mir reden, aber...
Ich begleite den Lars.
Ja.
Nimm mich einfach mit.
Also es ist hundertprozentig mein Thema. Ich habe auch schon ein Dungeon Crawler mit Yokai-Thema. Das war mein allererster Kickstarter, das ist Yokai Quest. Mhm. Aber das ist viel flacher von dem, was ich jetzt so gehört habe. Das ist halt so ein Hack and Slay mehr. Mhm. Da ist nicht so viel mit Charakterentwicklung und so. Und es hat auch sehr viele Flaws, muss ich sagen. Mhm. Ja, aber schön. Also das ist genau das, worauf mein Regal gewartet hat.
Lars hat ja gerade schon das Wort Kickstarter in den Mund genommen. Habt ihr darüber nachgedacht, wenn jetzt euch alle Verlage dann doch absagen sollten? Ich drücke euch die Daumen, klopfe hier mal so auf den Schreibtischholz. genau. Wäre das so eine Alternative dann für euch, dass ihr euch das antut?
Wir haben sehr lange darüber nachgedacht. Wir haben uns auch mit Leuten unterhalten, die das schon gemacht haben und jetzt auch professionell anbieten, quasi Kickstarter-Unterstützung. Und momentan trauen wir es uns einmal aus Kapazitätsgründen nicht zu und auch aus finanziellen Gründen nicht zu. Es wurde uns auch wirklich, muss man sagen, davon abgeraten, mit so einem großen Projekt zu beginnen auf Kickstarter.
Ja.
Wie ihr wisst, ohne Community ist man nichts, vor allem auf Kickstarter. Das heißt, da müssen wir erstmal noch ein bisschen Arbeit reinstecken, damit wir noch bekannter werden. Die Leute wissen, wer Apex ist, um dann vielleicht mal darüber nachdenken zu können. Aktuell für dieses Projekt ist es noch keine Option für uns.
Ja,
hoffen wir doch mal, dass das ab Mittwoch schon einen Schritt weiter ist.
Ja,
genau.
Der Community.
Aber ich finde das eine schöne, ehrliche Antwort und vor allen Dingen wichtig, auch mal zu sagen, warum man das eben nicht macht. Also ganz viele machen es und ganz viele machen das ja auch wirklich fundiert und geben sich da eben, aber ich finde es auch dann immer wieder gut zu hören, warum man sich aktiv dagegen entscheidet und eben sagt, nee, das ist eben nicht das Richtige für uns und für dieses Projekt wäre es dann eben nicht der richtige Weg. Deswegen finde ich das schön, dann in dem Zusammenhang auch mal einfach zu hören, nein, wir haben uns da informiert und das ist ja eben kein Kickstarter. Mhm. Daher drücke ich euch die Daumen, dass auf jeden Fall der Verlag-Weg klappt.
Dankeschön.
Ihr hattet jetzt gerade schon gesagt, die Verlage hier kulturelle Aneignung und ihr seid mit dem Institut im Gespräch und arbeitet da zusammen. Und auf eurer Webseite findet man den Kodex für Respekt und Verantwortung. Mhm. Ich nehme an, dass hat damit auch zu tun, dass dieser Kodex da verlinkt ist. Könnt ihr da ein bisschen was drüber erzählen?
Ja, sehr gerne. Und zwar kommt der Kodex eigentlich von der SATZ. Die SATZ ist die Spieleautorenzunft, bei der wir auch Mitglied sind. Und die SATZ hat ihn mit anderen Autoren und anderen Organisationen initiiert, weil eben das Thema momentan einfach unglaublich brisant ist. Thema kulturelle Aneignung, Diversität etc. Wird bei manchen Spielen sehr kontrovers diskutiert. Und dann hat man sich gedacht, es wäre vielleicht nicht schlecht, mal hier so einen kleinen Leitfaden zu erstellen, dem sich nicht nur die Mitglieder anschließen können, sondern jeder. Also es ist jedem freigestellt, sich diesem Kodex zu verpflichten oder anzuschließen, um eben zu sagen, wir gehen respektvoll mit den Themen um, mit den Spielern. Mit den Menschen im Allgemeinen. Wir haben eine Verantwortung, wenn wir ein Brettspiel herausbringen, das Hunderte oder Tausende von Menschen spielen werden. Und kein Spiel ist ohne Thema draußen. Ja, es gibt immer etwas. Und wenn es noch so trivial ist. Und deswegen war das für uns selbstverständlich, diesem Kodex auch zuzustimmen und zu sagen, ja, natürlich, das sind auch unsere Werte, das ist unsere Vorstellung, wie wir uns diesem Thema nähern und wie wir mit diesem Thema umgehen möchten.
Okay, und jetzt hattet ihr das gerade ja schon gesagt, ihr seid ja mit dem Deutsch-Japanische Gesellschaft oder Institut? Ja.
Deutsch-Japanische Gesellschaft.
Genau, mit denen seid ihr im Gespräch. Das klingt nach sehr, sehr viel Arbeit, die dann da zusätzlich quasi reinfließt. Ihr hättet ja auch einfach sagen können, wir schreiben da einfach so was dazu. Aber gibt es auch Sachen, wo ihr sagt, da unterstützt euch der Kodex aktiv und unterstützt euch einfach in eurem Designprozess?
Er gibt uns Leitplanken vor. Mhm. Also die sieben Grundsätze, die wir dort haben, so, ich gehe jetzt einfach mal rein, wir gestalten unsere Spiele so, dass sie zugänglich sind für alle Menschen wie möglich. Dann ist so der Punkt, okay, die Zugänglichkeit ist jetzt der Punkt, das ist eine Leitlinie für uns. Was kann ich machen? Passt die Schriftgröße? Ist die Farbauswahl für zum Beispiel Seheingeschränkte? Hinderlich ist sie passend. Können wir zum Beispiel mit Color Codes arbeiten? Also sprich, kann man neben der Farbe ein Symbol verwenden, das wir definieren, das ist rot, das ist grün, das ist blau, dass die Personen, die dieses Farbspektrum nicht wahrnehmen können, trotzdem über die Symbolik Zugang zu diesem Spiel bekommen kann. Mhm. Im Endeffekt ist es für uns eine Unterstützung, weil es uns an bestimmte Grundfundamente erinnert, die ein gutes Spieldesign ausmachen.
Ja, verstehe.
Natürlich ist es so, nicht jedes Spiel kann das alles immer erfüllen. Ja, wir wissen zum Beispiel, wenn wir bei unserem Thema mit dem Dungeon Crawler bleiben, das ist so ein großes, komplexes Spiel, da wird es immer Menschen geben, die leider ausgeschlossen sind, aus welchen Gründen auch immer, weil sie bestimmte Dinge vielleicht so nicht wahrnehmen können, nicht sehen können. Ja, also deswegen ist auch uns bewusst, es können immer nur ja, Leitplanken sein, eine Richtschnur. Und ich versuche immer so wenig Menschen wie möglich auszuschließen. Ja, also so viele wie möglich einschließen, so wenige wie nur irgendwie möglich ausschließen. Es wird nicht immer zu 100% gelingen, weil es auch einfach von der Art des Spiels abhängt, das ich gerade gestalten möchte.
Ja, klar, verstehe. Aber es hilft auf jeden Fall, aktiv über diese Punkte nochmal nachzudenken.
Genau.
Und irgendwas zu haben, okay, da muss ich immer wieder hin zurückkommen, so eine Art Anker, um mich da wieder zu finden.
Genau, immer ein bisschen reflektieren, eben sich auch selber den Mut haben, sich selbst zu hinterfragen, zu sagen, ist das jetzt gut so, wie es ist, nur aus meiner Perspektive oder ist es aus einer anderen Perspektive vielleicht gar nicht gut und ich muss nochmal in mich gehen.
Ja, verstehe. Und auf der anderen Seite stelle ich mir vor, diese Zusammenarbeit mit der Deutsch-Japanischen Gesellschaft, auf der einen Seite mehr Arbeit, auf der anderen Seite stelle ich es mir aber auch super spannend vor, da ja wirklich so fundierten Einblick in diese Geschichte, die man sich ja vorstellt, zu bekommen und das so mit ein bisschen, also ja, wissenschaftlich sozusagen zu unterfüttern. Mhm. Ist das so eine spannende Sache dann auch für euch geworden?
Also das war und ist eine spannende Sache für uns. Wir sind aber auch dem Land, also wir fühlen uns dem Land sehr verbunden. Wir lernen die Sprache, wir waren schon drüben, wir haben Bekannte drüben auch. In der Richtung ist es ein Austauschverhältnis, es ist ein kultureller Austausch. Es ist, man spielt mit gewissen Tropen auch, also muss man auch ganz ehrlich sagen, bestimmte Charaktere bedienen Klischees einfach, um den Zugang zu der Materie einem europäischen Publikum zu erleichtern. Ja. Gleichzeitig haben wir uns aber auch die Aufgabe dann zum Beispiel gemacht, dieses Klischee auch wieder rauszustellen und aufzuklären über Fußnoten in den Texten, über Hintergrundinformationen, die mit drin sind, die Anspielungen auf tatsächlich historische Ereignisse, die Pate standen für dieses Szenario. Und diesen Austausch, diesen Informationsfluss, den man bekommt, der ist unglaublich wertvoll aus der Gesellschaft raus. Und wir haben die Erfahrung gemacht, die Japaner, so reserviert sie am Anfang sein können, so sehr sie Soto, also das äußere Außen, sein lassen, so sehr warmherzig und bereit zu helfen sind sie, sobald man Uchi im Inneren ist. Und dann kann man sich eigentlich kaum noch wehren von Infos, die man kriegt. Dann ist es schon peinlich, also dass man sagen muss, ist okay. Wir arbeiten erstmal das ab.
Okay, verstehe. Und so kommt man dann eben auf 1000 Seiten Story, ja?
Ja. Korrekt,
das ist gut. Finde ich super spannend. Im Hinblick auf diese kulturelle Aneignung ist es natürlich auch eine tolle Sache, weil man sich ja absichert sozusagen. Mhm. Dann kann einem niemand vorwerfen, irgendwie irgendwas ganz Blödes, der Affenkönig oder so, obwohl das ist gar nicht japanisch, ne?
Den gibt es
doch,
auch.
Klar.
Ja.
Ja? Ja, ich bin mir nicht sicher gerade. Okay, wenn ihr das sagt, dann stimmt es. Dass der irgendwie halt so und so charakterlich dargestellt wird, ist dann fundiert und dann ist man so ein bisschen safe da, ne? Aber haben die manchmal gesagt, so, ey, das könnt ihr so nicht machen?
Wie soll man es formulieren? Japaner sind Japaner, weil sie im seltensten Falle dir nicht direkt sagen, dass etwas nicht geht.
Mhm. Okay.
Im Japanischen gibt es den schönen Begriff von Chotto, ein bisschen. Und ein bisschen heißt eigentlich eher nein. Man muss ein Gefühl dafür entwickeln. Man muss nachfragen, man muss aktiv nachhaken. Dann bekommt man das Feedback.
Aber und eigentlich, was meistens der Fall war, dass sie eigentlich eher, man kann schon fast sagen, teilweise gerührt waren, mit welcher Hingabe wir das machen, mit welcher Hingabe wir uns dem mit dem auseinandersetzen, uns mit ihrer Kultur beschäftigen, weil das ist etwas, was so gar nicht in ihr Konzept passt, ja, dass außenstehende, fremde Europäer da so tief eintauchen wollen und das so im Detail recherchieren und so wiedergeben und das Ganze so aufbereiten, dass es aber eben für Außenstehende zugänglich ist, das Thema. Mhm. Weil es ist ja doch eine ganz andere Welt, in die wir da eintauchen, gesellschaftlich wie auch religiös, wo uns viele Konzepte fremd sind, die kennen wir hier in Europa einfach nicht. Und das war eigentlich eher so Verwunderung, warum wir das so interessant finden.
Okay, ja, sehr spannend. Ja, klingt auf allen Ebenen nach einem sehr, sehr interessanten Projekt, ehrlich gesagt. Mhm. Ihr hattet ja eben die Satz ganz kurz angesprochen, die Spielautorenzunft. Und wenn ich mich so zurückerinnere an andere Interviews, die wir geführt haben, fiel die noch nie bei uns im Podcast. Okay. Deswegen müsste die einmal leider erklären, was hat damit auf sich.
Sehr gerne. Die SATZ ist eine Interessensvertretung für Spieleautoren. Das ist eigentlich in einem Satz erklärt, was die SATZ denn so macht.
Okay. Die hat einen riesen Vorteil. Sie ist ein Netzwerk von Spieleautoren für Spieleautoren. Mhm. Wir haben dort regelmäßig sowas wie SATZ-Akademies, wo man sich gegenseitig austauscht, wo eine Koryphäe in einem bestimmten Thema einen Vortrag drüber hält. Danach hat man ein Diskussionsforum drüber. Das sind meistens virtuelle Veranstaltungen. Das heißt, es ist mir egal, wo ich sitze. Ich kann mich einloggen, fertig. Die sind im Jahresbeitrag im Regelfall inkludiert. Mhm. Dann gibt es noch, ich sage jetzt mal, wirkliche Workshops, die zwar Geld kosten, aber die ermäßig Geld kosten, weil es ein kulturell schaffender Verein ist. Mhm. In der Richtung kommt man dort an Hintergrundwissen für, was war es einmal, ich glaube 3D-Sculpting war die Geschichte, wo Domi mit dabei war. Wir waren auch schon bei einem Empamos-Workshop, also empirische Analyse motivierender Spielelemente von der TU Nürnberg, mit denen wir sehr gute Connections haben, wo wir auch deren wissenschaftliche Tools inzwischen auch fürs Spieledesign mit nutzen. Mhm. Was aber auch sehr wichtig ist, das ist für uns auch der Punkt, wir sind auch als Spieleautoren international unterwegs. Wir haben gerade einen Prototypen unter Vertrag mit einem kanadischen Verlag. Die haben Justiziare im Hintergrund. Das heißt, wir müssen uns nicht einen Anwalt suchen für spezielles Vertragsrecht in diesem Bereich, eventuell auch internationales Recht, sondern wir können die Verträge, die uns vorgelegt werden von den Verlagen, auch dorthin schicken und wir kriegen relativ zeitnah ein juristisch fundiertes Feedback über bestimmte Klauseln, wo man sagt, macht es, lasst es, passt es da und dahin an. Und das erleichtert das Verhandeln, gerade als Autor, wenn man von der Rechtsmaterie keine Ahnung hat, ja. Zumindest in englischem Vertragsrecht bei Verlagswesen. Unglaublich das Leben.
Ja, ja, das glaube ich.
Und der Hauptpunkt ist eigentlich der, die SATZ möchte Spieleautoren sichtbar machen. Mhm. Galt immer der Leitsatz, auch Spiele haben Autoren. Bei Büchern ist es selbstverständlich, da hinterfragt es gar keiner. Selbstverständlich gibt es einen Autor und der Name des Autors steht auch auf dem Buchtitel. Bei Spielen ist das nicht so. Wenn man das vertraglich nicht vereinbart, wird der Autor gar nicht genannt. Das ist erst seit kurzem so, dass die Autoren auch prominent auf der Schachtel sichtbar sind, zum Beispiel. Und dafür kämpft unter anderem die SATZ und auch, dass Spiele endlich als Kulturgut anerkannt werden.
Nach dem deutschen Recht ist das nämlich noch nicht der Fall.
Genau. Also auch politisch ist die SATZ da sehr aktiv und versucht da für die Autoren buchstäblich die Lanze zu brechen. Ja. Damit wir die Anerkennung bekommen.
Ja, Zeit, dass wir mal über die SATZ gesprochen haben, würde ich sagen. Hat ja lang genug gedauert. Gibt es dann auch die Möglichkeit, also findet ihr da aber zum Beispiel auch, habt ihr da Playtest-Gruppen, also Spieletest-Gruppen gefunden und sowas dann auch auf so einer so ganz pragmatisch-praktischen Ebene, so im direkten Autorengeschäft? Oder?
Spieletestrunden weniger, weil die Autoren halt doch sehr verstreut einfach sitzen, ja, in ganz Deutschland, beziehungsweise die SATZ hat Mitglieder aus der ganzen Welt auch. Mhm. Deswegen ist das ein bisschen schwierig zu organisieren, aber es findet der direkte Austausch eben statt, wenn man einfach Fragen hat, wenn man sagt, kann mir da mal jemand weiterhelfen, hat da schon jemand Erfahrungen gemacht, vor allem der direkte Austausch bezüglich Verlagen. Ja, wer hat welchen Vertrag vielleicht bekommen? Wie läuft denn das hier so? Muss ich da aufpassen?
Ah, okay.
Wie ist das Verlagsgebaren, sobald der Vertrag unterschrieben wurde? Wie wird mit dem geistigen Eigentum umgegangen? Wie viel vom eigentlichen Spiel bleibt noch übrig, wenn man denn das mal in die Hände gegeben hat? Mhm. Aber auch positive Themen.
Also, natürlich.
Wo man dann sagt, okay, was sind die Erfahrungen, was war das letzte Mal mit dem Mechanikaustausch? Mhm. Was sind so momentan die Mechaniken? Was reizt die Leute an diesen Mechaniken? Wie werden unterschiedliche Mechaniken auch in unterschiedlichen Altersgruppen wahrgenommen? Da gab es auch mal ein Diskussionsforum dazu. Dass man einfach mal den Blick einfach schärft, erweitert und dafür sorgt, dass man jenseits vom eigenen Tellerrand unterwegs ist.
Genau.
Okay, also insgesamt auf verschiedenen Ebenen einfach ein sehr, sehr guter Austausch und vor allen Dingen, wie ich so raushöre, im Zusammenspiel mit den Verlagen, weil da hat man eben wahrscheinlich die geringste Erfahrung dann als vor allen Dingen junge Autoren.
Ja, richtig. Und die meisten sind Einzelkämpfer und hier hat man quasi, in der Gemeinschaft sind wir stark und man muss sich nicht immer alles erstmal selber erarbeiten. Man kann auch mal jemanden fragen, der es schon weiß.
Okay. Da sind auch Urgesteine dabei. Mhm.
Ich glaube, das prominenteste Mitglied, der Rainer Knizia, ich glaube, mehr muss man nicht sagen.
Mit dem hat man auch ein sehr interessantes Teil über Honorarabrechnung und Ähnliches. War sehr erhellend, was er alles schon erlebt hat, wie man an die Sachen rangeht, wo er uns dann auch mal wirklich mal, ich sage jetzt mal bildlich gesprochen, Einblick in die Bücher gegeben hat, wie er auch solche Verlagsabrechnungen überprüft. Als Außenstehender, weil man bekommt als Autor eine Auflistung, was dann an Tantiemen fließt. Und dann ist halt die Frage, wie weit kann man das als Außenstehender überprüfen? Worauf muss man aufpassen? Wie sieht es aus mit Lizenzgeschäft, Sublizenzgeschäft? Okay. Ähnliche Geschichten. Wie wird so etwas berechnet? Wie sollte sowas nicht berechnet werden? Und solche Geschichten.
Und wenn man mit so einem alten Hasen im Geschäft einmal wirklich
zwei Stunden hat,
im direkten Austausch sprechen kann, dann ist das natürlich Gold wert.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Abgesehen davon stelle ich mir das sowieso ein sehr interessantes Gespräch vor, mit dem Dr. Rainer Knizia da den Austausch zu haben. Gut, und so ein paar Verlage habt ihr ja dann trotzdem schon. Also neben dem Frechverlag jetzt für die Schriftrolle habe ich auf der Webseite gesehen, Würmgold. Ich muss immer aufpassen, weil es gibt ja auch diese Wormwood, die stellen aber Tische her und kommen aus den USA und jedes Mal stolper ich über die beiden. Genau. Mit der Maren hatten wir auch schon mal ein Interview von Wormgold. Könnt ihr zu dem Projekt ein bisschen was erzählen? Wie ist der Austausch mit denen da gewesen? Wie ist die Aufgabenteilung so gewesen?
Also, da kommen wir eigentlich wieder zum Anfangsthema zurück. Wir haben sie sehr oft und sehr lange mit Kowai Monogatari genervt. Wir sind einfach immer wieder hingegangen. Und wir haben wohl einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das kann man, glaube ich, so sagen.
Ja, also da haben wir festgestellt, Beharrlichkeit ist eine Tugend, vor allen Dingen im Umgang mit Verlagen. Wir waren beinahe jedes Jahr bei ihnen, hatten immer ein nettes Pläuschchen. Biezeln wird es immer noch, aber da sie gerade erst im Wachsen sind mit Pagan jetzt in der zweiten Edition und Woodland Wizards, was wir jetzt gerade auf Kickstarter hatten, sind sie jetzt gerade so in dem zweiten Wachstumsschub, um es mal so zu formulieren. Und wir gehören jetzt langsam zu der Spielegeneration, der Prototypengeneration, die quasi in die Konsolidierungsphase nächstes, übernächstes Jahr reinkommen soll.
Okay.
Und da haben wir das Glück, dass wir nicht nur mit einem Titel drin sind, sondern mit zwei.
Die da wären?
Also das eine momentan der Arbeitstitel ist Schicksal der Kedra. Das ist de facto ein Legespiel mit einem leichten Puzzleanteil, um es mal so zu formulieren, der aber eine Player-Interaktion im Vergleich zu anderen Legespielen hat, die momentan eher auf dem Markt sind. Also wir haben da einen nötigen Player-Anteil drin. Ist ein kompetitives Spiel in diesem Moment. Ist der Titel, den wir am besten als derzeit meist casual bezeichnen würden.
Ja.
Trotzdem sind da so ein paar Kombo-Möglichkeiten drin, dass gerade die alten Hasen, die da sagen, hey, ich nehme jetzt ein Spiel, das vor 2 Jahren auch den Spiel des Jahrespreis hatte, was auch ein Legespiel ist. Ich nenne keine Namen, ich habe das rauf und runter gespielt. Ich weiß ganz genau, wie sowas funktioniert, dass man da auch eine gewisse Hürde hat, um dann noch mal ein bisschen ein, zwei Schritten draufzulegen. Da sind wir jetzt ganz am Anfang.
Genau. ist unser Spiel mit der größten Skalierbarkeit aktuell. Wie gesagt, ganz niedrigschwelliger Einstieg und kann aber dann eben für die Profizocker entsprechend hochgeschraubt werden, sodass das recht knifflig wird.
Okay.
An sich war der, ich sage jetzt mal, der Drive-By, um es mal so zu formulieren, weil ursprünglich waren die Verhandlungen für Villa Mechanica, das Haste-Spiel auf den Würfeln. Das haben wir ihnen vorgestellt, da waren sie Feuer und Flamme, hatten damals aber das Problem, dass gerade die Kickstarter-Kampagne für Pagan, die zweite Edition, am Laufen war und haben gesagt, sie haben noch keine Kapazitäten. Sie würden sich es aber gerne warm halten für den nächsten Run sozusagen. Und dann haben sie auch sofort zugeschlagen und haben dann Kedra gleich mitgenommen. Mhm. Und Villa ist auch ein kompetitives Spiel. Vorrangig ein zweispielenden Spiel, kann aber auch als Teamplayer gespielt werden für bis zu 4 Spielenden. Und da hat sie dann vor allen Dingen gereizt, das ist so ein, ich sage jetzt mal, ein Expertenspiel.
Ja.
Das ist ein echter Experte.
Und da sind ja sehr große Würfel, zumindest so, dass was ich auf den Bildern gesehen habe dabei. Wie reizvoll oder auch herausfordernd ist dann so die Wahl dieses Materials für den Verlag gewesen?
Also das war der größte Knackpunkt bei diesem Spiel. Es hat, als wir das erste Mal in Essen dabei hatten, hat es buchstäblich alle Blicke auf sich gezogen und sehr, sehr viele Verlage waren interessiert und haben gesagt, wow, was ist das denn? Aber dann war das auch schon gleich das Problem, wie kriegt man das produziert, sodass es finanzierbar ist und dass das Spiel dann nicht über 100 € kosten wird irgendwann mal. Wo dann auch viele auch schon wieder den Rückzieher gemacht haben. Aber Würmgold hat sich davor nicht schrecken lassen. Sie waren oder sind immer noch so überzeugt von diesem Spiel, dass sie gesagt haben, da finden wir eine Lösung. De facto ist es so, unser Prototyp aktuell ist sehr groß, das ist richtig. Es wird aber noch ein ganzes Stück schrumpfen. Also momentan sind die Würfel 5×5 cm.
Von der Grundfläche?
Von der Grundfläche, weil das für uns zum Basteln am einfachsten war, muss man jetzt ganz knallhart so sagen. Aber im Original werden sie dann wahrscheinlich so auf 3,5 cm schrumpfen, sodass man es auch in eine adäquate Schachtel bekommt, das Ganze. Okay.
Ja, vielleicht sollten sie dann Dirks Beispiel folgen und eine Kooperation mit Würmwood eingehen, die Würfel bastelt.
Das wäre auf jeden Fall namentlich ein Fest.
Es schwebte schon im Raum, oh, da könnten wir doch eine Deluxe-Variante machen mit echten Holzwürfeln und geschnitzt und allem und wir sind offen für alles.
Ja. Wir müssen immer mal Einrichtungen entwerfen.
Ja. Ja, sehr schön. Das bietet sich doch an als so ein Riesenspiel mit irgendwie dann 20×20 cm Würfelgrundfläche.
Ich habe schon gesagt, die Live-Action-Variante könnte man auch machen.
Genau, ist auch so ein echter Messe-Hingucker. Da gibt es doch da oft so Großspiele. Muss ja nicht nur in der Kinderecke sein, ne? Kann man auch in der Expertenecke. Mhm. Wie ist der Austausch, wie ist die Arbeitsteilung mit Würmgold da? Also ich weiß, dass die, ne, in Maren haben die wirklich gute Designabteilung auch und auch noch neben Maren noch ein paar andere wirklich gute da. Wie ist da der Austausch? Oder liefert ihr einfach alles und die nehmen das so?
Nein, in dem Fall ist es so, wir haben ja jetzt einfach mal ein Rohdesign vorgelegt, damit die Leute eine Vorstellung davon haben, was das Thema dieses Spiels ist. Aber es wird dann ein echtes Würmgold-Spiel im Würmgold-Design werden. Wir gehen momentan davon aus, dass die Themen voraussichtlich bleiben werden, weil die eigentlich gut ankamen bei Würmgold. Aber es wird dann schon im Style von Maren natürlich und ihrem Team umgesetzt werden, das Ganze.
Zitat, das ist meins.
Genau.
momentan ist es so, die Jungs und Mädels sind gerade noch im Finishen von der letzten Kickstarter-Kampagne. Die Datenabgabe, das ganze Zeug steht jetzt noch an. Da werden die wahrscheinlich noch bis Ende August, Anfang September brauchen, was sie so angeteasert haben. Wir nutzen die Zeit jetzt gerade dazu, den Regeln, die wir jetzt noch haben, den letzten Feinschliff zu verpassen. Deswegen sind wir auch fast wöchentlich jetzt überall im süddeutschen Raum in Testspielrunden unterwegs. Haben da das Netz sehr viel weiter aufgespannt, als wir es sonst üblich tun. Mhm. Weil wir gesagt haben, jetzt haben wir mal die Gelegenheit, das mal groß aufzuhängen. Und werden dann dort in den Austausch gehen, sobald wir dann sagen, wir sind soweit, die sind soweit, dann geht's in den endgültigen Austausch und dann beginnt das übliche Ping-Pong-Spiel.
Okay, also dann kann man vielleicht auf Essen auch beide Prototypen sich wieder anschauen nochmal.
Die werden noch zu testen sein. Sie werden wahrscheinlich sogar bei Würmgold direkt selbst zu testen sein.
Okay.
Geplant ist, dass wir dort bei Ihnen am Stand sind mit den beiden Prototypen in der.
Und unseren Autorentisch bedienen.
Genau.
Sehr schön, okay, also da kommen ja einige Sachen, sind ja da gerade von euch in der Pipeline. Und dann habe ich gesehen, habt ihr auch eine Kooperation, da stand noch, da wird noch gar nichts zu gesagt, aber mit King Raccoon, mit dem wir auch schon mal Interviews gemacht haben. Könnt ihr da ein bisschen was zu sagen, hier so unter uns, was uns da grob erwartet?
So unter uns?
Genau, hört ja keiner zu.
ein bisschen was dürfen wir verraten. Wir haben eine Kooperation mit King Raccoon. Allerdings ist es so, dass in dem Fall die Spielidee nicht von uns kommt, sondern wir quasi mit in den Playtests sitzen und die grafische Umsetzung zum Teil bei uns gemacht wird. Mhm. Also im direkten Austausch mit dem Felix und seinem Team zusammen mit uns.
Weil der Felix gesagt hat, er würde gerne ein Spiel in einer bestimmten Richtung machen.
Ja.
Zu der, wie er das so nett formuliert, hat er nicht zwangsweise den direktesten Zugang.
Okay.
Der ist auf Input angewiesen und er weiß, dass wir aus der Ecke aber kommen von der Thematik her.
Okay, sehr schön. Das klingt okay, sehr spannend.
Ja.
Dann direkt die nächste Folgefrage. Wird es auf Essen dazu Konkreteres geben? Oder noch
nicht? Wahrscheinlich noch nicht. Wahrscheinlich noch nicht, aber wer weiß, wir haben noch ein bisschen Zeit.
Felix überrascht uns auch immer regelmäßig mit Kreativschüben. Wir möchten es noch nicht ausschließen.
Genau.
Okay, verstehe. Da müssen wir einfach noch mal den Felix auch ins Interview einladen, Lars. Oder so lange, bis einer von euch was sagt. Gut, also da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Gut, abgesehen von diesen Projekten, habt ihr noch so Sachen, die euch gerade umtreiben, an denen ihr werkelt, was ihr unbedingt mal ausprobieren wollt, was können wir in Zukunft erwarten?
Einmal haben wir noch ein aktuelles weiteres Projekt. Da haben wir auch einen Verlag gefunden, den kanadischen Verlag. Mhm. Das ist ein kooperatives Spiel, Maze Runner gegen die Zeit.
Genau, aktuell bei uns mit dem Arbeitstitel Die Kinder der Fae und der Danse Macabre, mit den besonderen Spielplanfeldern, mit den Runden und den Connector-Tiles.
Mhm.
Das habe ich bei euch auch schon gesehen. Da hat allein der Titel hat schon gedacht, oh ja, das sieht gut aus.
Ausprobieren. Sehr, sehr einladend, fand ich auch.
Ja.
Da ist jetzt in Anführungszeichen für uns der Wermutstropfen, dass das Thema wahrscheinlich nicht bleiben wird.
Mhm.
Gleichzeitig haben wir aber ein schönes Trostpflästerchen in Aussicht, über das wir noch nicht offiziell reden dürfen. Aber das wird wahrscheinlich im Laufe dieses Jahres noch fertig bekannt gegeben. Damit ist dann ein drittes Spiel von uns in der Pipeline. Erscheinungstermin wahrscheinlich auch noch nächstes Jahr schon. Also Kedra nächstes Jahr, die Kinder im neuen Gewand nächstes Jahr und dann wahrscheinlich Ende des nächsten Jahres, Anfang übernächsten Jahres, dann Villa im Crowdfunding so wahrscheinlich, weil die beiden Jungs von Würmgold, der Alex und der Andreas, gesagt haben, da möchten wir klotzen und nicht kleckern.
Genau.
Ja. Passt ja auch zu den Würfeln.
Ja. Darum habe ich genau diesen Wortwitz gebracht. Ich habe gut gewartet, dass er noch einsteigt. das sind jetzt so die großen Projekte, die uns aktuell umtreiben. Wir versuchen gerade noch zu Essen einen weiteren Prototypen fertigzubringen von einem kleinen Partyspiel.
Mhm.
Einfach nur, weil wir sagen, das könnte ich mal kapazitätsmäßig noch unter, dass wir noch was anderes zum Zeigen haben neben Kowai.
Genau, weil man muss ganz ehrlich sagen, wir wurden von den Ereignissen positiv überrascht, eben bereits in Nürnberg im Februar diesen Jahres. Und dann haben wir gesagt, super, aber was machen wir jetzt mit Essen?
Gebucht ist es ja schon. Was machen wir denn da?
Was machen wir denn?
Verstehe.
Also daher arbeiten wir jetzt gerade mit Hochdruck an einem kleinen Prototypen, den wir da zumindest spielbar haben werden. Ob er bereits designt sein wird, lassen wir noch dahingestellt. Aber ausprobieren kann man ihn dann auf jeden Fall.
Okay.
Ich möchte so ein bisschen den Ärgerfaktor mal rauskitzeln. Mhm. Also kompetitiv mit einem hohen Ärgerfaktor. Mhm. Schauen wir mal, wie wir es da ausreizen können.
Mhm.
Ansonsten groß am Horizont möchten wir auch mal uns in Richtung Eurogames mal wagen. Das ist eine Ecke, die wir bis jetzt kaum bedient haben.
Ja.
Allerdings mit dem Punkt, dass wir sagen, wir möchten kein klassisches Eurogame haben. Das gibt es da draußen. Da gibt es Leute, die können das im klassischen Engine-Build sehr viel besser als wir. Wir möchten in Eurogame mit gewissen Twists machen, haben da schon ein paar Ideen dazu, sind aber gerade erst noch in der Recherchephase. Also da ist es immer auch wieder bei einem Punkt, wir haben uns ein Thema ausgeguckt, das muss sauber recherchiert sein, und haben da dementsprechend auch schon aus unserem Netzwerk Leute angehauen, haben gesagt, ping, gib uns mal Infos dazu. Genau. Das wird zum Jahreswechsel dann sein.
Genau, also hier so einen kleinen Teaser, das Thema betreffend vielleicht.
Es wird in der Renaissance in Europa spielen. Es wird allerdings sich nicht um die klassischen Aufbaugeschichten Richtung Klöster bauen, Burgen bauen oder sonst was, das wird es nicht geben, sondern es geht, wir möchten es in einem Gesellschaftssegment behalten, das man bis jetzt sehr wenig beleuchtet hat in der aktuellen Forschung wie in der aktuellen Wahrnehmung. Denn da geht es nämlich um die sogenannten niederen Hofkünste, also sprich die Leute, die im Fürstenhof bestimmte Arbeiten erledigt haben. Zu viel spoilern können wir da noch nicht.
Wenn wir es dann mal bekannt geben dürfen, wird jeder sofort wissen, um was es hier geht. Es ist etwas, was uns in Europa geprägt hat bis heute und jedes Kind immer noch prägt.
Okay.
Und sind wir sehr froh drum. Da haben wir Lukas Bock vom Boardgame Historian mit begeistern und anstecken können.
Ich wollte gerade fragen, ist das der Teil, wo die Boardgame Historians auf eurer Webseite als Part sind?
Richtig. Die dann, der jetzt im Endeffekt schon unseren Fragenkatalog hat und jetzt gerade in seinem Netzwerk die Sachen streut und auswirft. Und da haben wir gesagt gehabt, ja, das wird irgendwo zum Jahreswechsel, werden wir dann den Input erwarten und dann gehen wir los. Und wir haben noch ein zweites Projekt am Laufen mit dem Lukas zusammen. Sobald wir das endgültig bekannt geben dürfen, das wird noch dieses Jahr sein, wir freuen uns schon wie Schnitzel drauf.
Man kann so viel schon mal sagen, es geht um ein Museumsprojekt. Ein Museum wünscht sich ein Brettspiel zu einer Ausstellung und da wurden wir gefragt, ob wir nicht Lust hätten, mitzuwirken. Da mussten wir natürlich ja sagen.
Klar.
Genau.
Okay, das auf der einen Seite freut es mich natürlich, dass da so viele Projekte bei euch in der Pipeline sind. Auf der anderen Seite jetzt vielleicht dazu die Frage, wie hoch ist denn auch, wir haben ja am Anfang gehört, ihr macht das nur in Anführungszeichen nebenberuflich. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das nebenberuflich diese ganzen Dinge gehen sollen, aber gut. Aber wie hoch ist denn der Druck, ist vielleicht das falsche Wort, müsste mich berichtigen unter Umständen, auch wirklich einen konstanten Output da zu generieren? Oder ist das im Moment einfach noch so, wir haben einfach Bock drauf?
Also momentan muss man wirklich sagen, ja, es ist wirklich viel Arbeit, muss man sagen, und man muss sehr diszipliniert dranbleiben und auch wirklich sagen, man zieht das jetzt durch, man macht es und manch anderes Privates muss dann auch zurückstecken. Also man ist dann schon an dem Punkt, wo man sich entscheiden muss. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Also das ist jetzt nicht nur Spaß und ach, wir machen das jetzt einfach mal. So funktioniert es dann leider doch nicht, wenn man vorhat, es halbwegs ernsthaft zu betreiben. Also man sagt, ich möchte jetzt nicht nur sagen, hey, ich bin ein Autor und ich habe hier ein Spiel gemacht und ich habe ein zweites, möchte das vielleicht mal jemand angucken. Da kommt man nicht weit in der Branche. Das muss man jetzt ganz ehrlich so sagen. Und wenn man es ernst meint und sagt, ich möchte dieses Spiel bei einem Verlag unterbringen, dann ist das auch wirklich Arbeit, so wie jede andere auch. Und man muss sich das gut einteilen und sich Termine setzen und darauf hinarbeiten.
Okay, ja, und es klingt ja so, als ob ihr das wirklich ernst meint alles,
ja.
Weil ja, irgendwo ist der Leidenschaft ja auch eine Grenze gesetzt, also diesen Output macht man nicht, ach ja, habe ich mal Lust zu. Ne?
Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, ohne die Leidenschaft würde es nicht gehen.
Ja, gerade für mich sind so die Bockphasen, gerade die Testspielrunden. Also jetzt für uns ist so der Punkt, wo man sagt, okay, Man schafft als Autor, man generiert das ganze Ding und dann nimmt man das Kind und sagt, raus mit dir und mach mich stolz.
Ja.
Mhm. Und dann gucken wir mal.
Dann stolpert es dreimal und denken wir, okay, wieder hinstellen.
Und da ist so die Kunst dran, ist einfach die, dass man sagt, neben den fixen Fristen, die man sich setzt, dass man sich parallel neben diesen Meilensteinen einfach nur sagt, okay, an den und den und den Punkten habe ich sozusagen meine Quality Time auch damit. Und indem ich sage, und jetzt habe ich eine Testspielrunde, da weiß ich, die Leute kennen das schon grob, da geht es maximum um die kleinen Feintuning-Geschichten, die kann ich im Auge behalten. Und ansonsten kann ich diesen Abend in Anführungszeichen auch genießen, indem ich mal zurücklehne und schaue, wie sieht die Interaktion zwischen Spiel und Testern aus oder Testern aus.
Mhm.
Und das ist so der Trick dran, dass man nicht alles komplett bierernst macht, aber dann trotzdem die Phasen des Ernstes hat.
Ja.
Und wenn man das in einem sauberen Wellenmuster hat, dann schafft man sehr viel. Vor allen Dingen, wenn man so, wie es bei uns halt auch ist, man hockt nicht jeder einzeln immer an allen Projekten, sondern in dem Projekt sitzen Domi und Carsten gerade an den und den Varianten dran. Darüber unterhalten wir uns in 6 Wochen. Bis dahin haben sie eine Lösung. Wir arbeiten dafür gerade an den und den Projekten, haben bis da und da unsere Frist und geben bis da und da ein Feedback. Und so laufen diese Sachen immer durcheinander. Und so wird es einem aber auch nicht langweilig, weil jeder immer wieder in ein anderes Projekt involviert ist. Man schaut sich, das ist so wie so eine Wundertüte. Man sieht so in unseren Boards, wir haben so ein Ort aufgemacht, wo wir die Ideen speichern, dann sieht man, oh, was Neues hochgeladen. Was ist in der Wundertüte diesmal drin? Was haben sie sich einfallen lassen, die anderen?
Okay, verstehe.
Wie viele Stunden am Tag seid ihr da so involviert?
Oh.
Also abgesehen jetzt davon, dass man vielleicht auf der Arbeit in der Mittagspause auch über was nachdenkt natürlich, aber so aktiv nach Feierabend?
Also 3 Stunden bestimmt.
Hm.
Mindestens.
Mindestens.
Und die Wochenenden eigentlich?
Momentan durch.
Okay.
Ja.
Also allein bei mir die Fahrzeit, ich habe in Summe hin und zurück 1 Stunde, ist bei mir mobiles Büro über den Laptop. Meistens dann noch 1, 2 bis 3 Stunden hier. Und wenn es irgendwelche Sachen, Meilensteinbesprechungen und sonst was gibt, kommen dann die Besprechungen meistens noch on top drauf.
Okay.
Genau. Also das ist da nicht eingerechnet, dann auch die Besprechungen mit den Verlagen zum Beispiel, die ganzen Videomeetings etc. Also das kommt da noch on top dann mit dazu.
Hm. Und wie sehr hilft das, dass ihr das zusammen macht?
Genau.
Extrem viel.
Beinahe nicht zu beziffern. Wenn ich jetzt überlegen müsste, das müsste jeder von uns einzeln machen, würden wir wahrscheinlich nicht mal ein Sechstel des Outputs haben, den wir jetzt haben.
Ja. Mhm. Und auch die ganzen Messebesuche oder andere Events, zu denen wir eingeladen werden, das wäre alleine überhaupt nicht machbar. Also das geht nur, weil wir ein Team sind und uns das aufteilen können und eben die 100% nicht bei einem alleine liegen.
Weil allein jetzt die ganzen Posts, die wir jetzt regelmäßig auf Instagram so raushauen, jeder, der von uns dort sitzt und spielt in dieser Spielrunde, arbeitet nicht an den Prototypen. Dafür sitzt aber mindestens 1 bis 2 wieder parallel hinten an den Prototypen dran.
Ja.
Damit haben wir de facto nie einen Leerlauf. Und das ist der einzige Grund, warum das Rad sich auch so schön weiterdreht.
Mhm. Ja.
Verstehe.
Aber natürlich immer im Einklang mit der Familie, mit dem normalen Job, weil jeder von uns hat eben seinen Vollzeitjob noch. Und da müssen wir das halt immer so ein bisschen drumherum lavieren, aber bis jetzt sind alle mit Feuer und Flamme dabei und wir hoffen, dass wir das auch noch eine ganze Weile so weitermachen können.
Habt ihr noch eine eigene Spielesammlung, die ihr noch nutzt, oder ist das eigentlich komplett vom Tisch sozusagen?
Nee, also es kommen auch regelmäßig die Backerl von diversen
Crowdfunding-Plattformen
etc.
Oder nein. Auch so, Schatz, ich habe noch mal was so eingekauft.
Ja, also, okay. Also wir sind nicht nur als Autoren auf den Messen. Also der Stapel geht schon mit heim. Ne? Also,
das ist Recherche, ne? Es ist einfach Recherche.
Analyse, Konkurrenzanalyse, Recherchen, das muss alles sein. die Kunst ist dann einfach da auch, dass wir sagen, also es ist nicht mehr so viel eigenes Spielen. Mhm. Aber wir haben es bei uns eingeführt, dass wir mindestens einmal im Quartal für uns ein Spielewochenende haben,
ja,
wo wir dann auch nur die Sachen spielen, die nicht von uns sind.
Ja.
Mhm. Wo wir dann sagen, hey, wir haben jetzt mehr Bock auf das oder das liegt uns schon zu lange. Mhm. Da haben wir den Pile of Shame, der muss kleiner werden.
Verstehe. Dann vielleicht noch die Frage, wie viele Ideen sind bei euch im Keller und wo ihr festgestellt habt, die haben wir ausprobiert, das war nichts, aber die liegen da jetzt rum, vielleicht werden sie doch noch irgendwann was. Wie viele habt ihr euch schon da angesammelt?
Eigentlich noch gar nicht so viele, die muss man sagen, die sind gar nichts.
Einer steht momentan auf Gleis, ja, weil wir gesagt haben, Idee gefällt uns, Mechanik ist noch nicht so rund, wie wir es gerne hätten und da sind wir kapazitätsmäßig hinten dran. Ich habe mal Statistik geführt vor 2 Wochen, weil es mich mal interessiert hat. Sämtliche Projektideen, inklusive der laufenden Projekte, also 4 Stück, die wir jetzt rausziehen können. Wenn wir die 4 Stück rausziehen, sind wir bei 24 Projektideen, die gerade am Laufen sind, die immer wieder aufgegriffen werden, wo wir immer wieder Ideen dazu haben. Und das ist aber auch querbeet, auch ein Punkt, den wir angesprochen haben, noch nicht richtig angesprochen haben. Wir machen auch Rollenspiele.
Ja. Okay.
Pen and Paper Rollenspiele.
Genau.
Die gibt es auch aus eurer Feder, weil sonst wäre es ja auch langweilig dann, ne?
Man muss es durchmischen. Gutes 4-Gänge-Menü hat 4 Gänge.
Okay. Zu den Ideen noch. Wie viel oder wie oft kommt es so vor, dass ihr euch dabei erwischt, wenn ihr ein Spiel spielt, das nicht von euch ist, dass ihr sagt so, das ist eigentlich eine sehr geile Mechanik, da nehme ich mir mal was von mit und das könnte auch da gut reinpassen in mein Spiel.
Also ich glaube, davor ist, glaube ich, niemand gefeit.
Ich finde es auch nicht negativ. Mhm. Also einfach interessiert mich, weil es mir gerade so ging.
Mhm. Also bestes Beispiel wäre ja zum Beispiel die Villa Mechanica. Wir haben ja hier ein Element drin, das man aus dem Klassiker kennt, Verrücktes Labyrinth. Ja, sagt, glaube ich, noch jedem was, das Kinderspiel. Und wir haben einen Teil dieser Mechanik ganz neu interpretiert. Ja. Also daher, natürlich kommt unsere Inspiration nicht aus dem Nichts, wie es bei vielen Künsten der Fall ist. Natürlich haben wir bestimmte Mechanik im Hinterkopf, bestimmte Bestandteile, wo wir gesagt haben, das oder das hat uns ganz toll gefallen, auch wenn es nur ein Material ist, wo wir sagen, da wollen wir was anderes draus machen, was Neues draus machen. Also das.
Und da geht es nicht darum, ist die Mechanik per se cool, geil oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, sondern wie lassen sich bestimmte Mechanikbausteine so kombinieren, dass daraus ein neues Spielgefühl entsteht.
Ja.
Ja.
Da sind wir auch sehr kritisch mit dem Hinterfragen damit. Und wir benutzen da teilweise, wie gesagt, sogar auch wissenschaftliche Arbeiten dafür. Also ein paar Mal, was vorher schon gefallen ist, da läuft ein Programm im Hintergrund ab, das selbstständig lernen kann. Die füttern das in der TU Nürnberg mit Spielanleitungen aus dem Haus des Spiels dort. Die sind bei momentan fast 4.000, die schon drin sind, 40.000 sollen es zum Schluss werden. Und da werden quasi Häufigkeiten aufgezeigt, welche Mechanik in welcher Konstellation am häufigsten vorkommt. Ja. Und gerade wenn wir zum Beispiel sagen, hey, wir finden die und die Mechanik toll und wir möchten die benutzen, woher auch immer sie gerade kommt, dann bauen wir uns eine Idee zusammen und verifizieren dann aber für uns auch mit über quasi Re-Engineering, wie oft ist das schon kombiniert worden und ist das vielleicht so ausgetreten? Wenn da die Wahrscheinlichkeiten dann zu hoch sind, dann sagen die nö, dann versuchen wir eine andere Kombination zu finden oder ähnliche Geschichten. Da kann man sehr interessante Gedankenexperimente mit starten. Und wir benutzen das halt auch, um zum Beispiel dann unsere Feedbackrunden, so von wegen, da hat das und das nicht funktioniert oder das war besonders toll, über diese Tools, die wir dort von denen gelernt haben, weil waren wir auch auf einigen Workshops, um das zu lernen, dieses Feedback fundierter auszuwerten, gerade in Richtung motivationale Faktoren. was motiviert mich als spielende Person, dieses Spiel immer wieder anzugehen? Warum lässt es mich nicht los, auch wenn ich den Finger nicht drauflegen kann? Mhm. Und das ist unglaublich interessant dann.
Ja, weil so viele 1000 Spiele oder 10.000 Spiele, die kann natürlich kein Mensch spielen. Das schafft man gar nicht in seinem Leben.
Ja, klar.
Das ist sehr spannend.
Und der Vorteil ist halt einfach, man schafft als Autor immer noch komplett selber, kann dann aber für sich selber überprüfen, wie kreativ war man denn wirklich.
Okay, ja, spannend. Okay.
Ist ab und an ernüchternd, ab und an sehr motivierend, meistens motivierend für uns, haben wir festgestellt, weil unser Hirn, glaube ich, anders vernetzt ist.
Irgendwie schon.
Aber das ist so ein Punkt, wo man dann sagen kann, okay, wie funktionieren diese Bausteine? Und das hat man sehr oft bei Spielen, dass man sich bestimmte Dinge anschaut und denkt sich, boah, Person XY, Autor so und so, Hut ab, das ist mal Sahne gelöst. Okay. Das muss man ganz offen sagen, die Konkurrenz ist stark, sie ist zu Recht stark und sie liefert immer wieder coole Anleihen, wo man sagt, okay, und dich kriege ich jetzt aber auch noch. Das kriege ich noch besser hin.
Ja. Er hatte am Wochenende.
Auf jeden Fall. Sorry,
wir haben am Wochenende so ein kleines Spiel gespielt und da gab es eine Bingo-Mechanik und da dachte ich so, wow, das könnte in mein Spiel vielleicht auch noch mit rein, sowas. Muss ich aber mal schauen.
Mhm. Ja. Solche Trigger hat man auch.
Ja.
Wo man dann sagen, hey, die und die Geschichte da rein. Ausprobieren, was es ist. Das ist so dieser typische Stein werfen und schauen, was es für Wellen schlägt.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Ja, und ich finde dieses sich inspirieren lassen irgendwo und dann gucken, wie kann ich da meinen eigenen Spin reinbringen, ohne funktioniert es nicht. Also wir haben so viele Spiele, da kann nicht jedes total originär sein. Wir lassen uns von, und man sieht es ja auch an der Entwicklung der Spiele über die letzten 20, 30 Jahre, die haben sich entwickelt, weil sie sich gegenseitig befeuert haben und man voneinander gelernt hat. Daher gehört das einfach dazu. Und es ist schön zu sehen, dass es da ja so wissenschaftliche Ansätze gibt, um solche Dinge auch ein Stück weit verifizieren zu können und zu schauen, wo stehe ich genau. Sehr spannend. War mir auch überhaupt nicht klar, dass es so ein Projekt gibt. Kannst du sowas, Lars? Ich meine, du bist ja auch dabei, ein Spiel zu bauen. Hast du dich auch mit sowas schon mal beschäftigt?
Nee, gar nicht. Also das habe ich jetzt auch noch nie so gehört. Wir haben ja in Bremen auch eine ganz gute Brettspielautoren-Szene, mit denen ich auch teilweise ja ganz gut vernetzt bin. Wir treffen uns so, oder beziehungsweise es finden ein bis dreimal im Monat sowas immer Treffen statt. Aber auch da hat noch nie jemand so über so wissenschaftliche Ansätze gesprochen. Aber es ist natürlich sehr fortschrittlich auch. Mhm. Wir wollen ja auch noch mal über AI oder KI sprechen. Mhm. Da wäre es vielleicht auch noch mal ein Aspekt, den man sich noch mal dazu nehmen kann. Ne? Da hatte ich ja schon mal gesagt.
Ja.
In der Forschung ist das schon nicht schlecht.
Ja.
Da können wir euch auch gerne die Kontaktdaten und Ähnliches auch vermitteln. Mhm. Zu den Herrschaften, die das dort drüben auch wissenschaftlich tatsächlich betreuen. Die können das um Welten besser erklären als wir.
Ja.
Ja, das wäre sicherlich ein interessantes Gespräch, das nochmal genauer zu, also aus deren Sicht nochmal genau zu hören. Aber ja, ich finde es super spannend, wie ihr das so einsetzt und wie ihr das so aufgenommen habt in euren Prozess. Wie gesagt, habe ich bisher noch nie von gehört. Und ganz interessant, das mal so von euch zu hören, wie ihr das da benutzen könnt.
Ja.
Also für uns ist es halt vor allen Dingen ein Qualitätssicherungskriterium, quasi ein Controlling-Kreis, den wir laufen lassen. Das hat mit unserer regulären Arbeit in Anführungszeichen relativ wenig zu tun, sondern wir benutzen es dann vor allen Dingen in den Feedback-Schleifen.
Ja.
Okay.
Das muss man ganz deutlich so sagen, weil wir schon auch sehr viel unbefangener über das Thema auch schon geredet haben. Und dann hieß es ja, was macht ihr dann überhaupt als Autor noch selber?
Ja.
Weil das wird dann auch gleich, gerade wenn man dieses Thema anschneidet, oftmals sehr schnell ins Negative verkehrt. Ich sage es mal böse, die Terminator-Fantasie wird da sofort befeuert.
Ja.
Aber das ist in dem Fall gar nicht. Also der Hintergedanke von diesem Forschungsteil ist an sich Organisationsstruktur, also Change Management, wie es so schön heißt in der Personalentwicklung, und Gamification. Das ist eigentlich der Hintergedanke, wozu dieses Tool eigentlich gemacht wurde. Und da arbeiten die, wie gesagt, schon seit Jahren dran.
Es ist so erfolgreich, dass der Forschungsauftrag auch fortgeführt wird. Sie sich jetzt mit weiteren Universitäten und Hochschulen in Deutschland vernetzen können. Und das ist einfach ein wirklich großartiges Projekt. Und wie gesagt, man darf da den Teufel nicht an die Wand malen. Es geht hier vor allem um den Einsatz in der Wirtschaft, weil die TU damit natürlich Geld verdienen möchte. Eben, es geht um Coaching, Gamification, Change Management, um dahin Strategien entwickeln zu können.
Ja. Könnt ihr für alle nochmal Gamification erklären? Das klingt super, aber ich...
Gamification ist im Endeffekt die Verniedlichung einer unliebsamen Tätigkeit. Das beste Beispiel sind die ganzen Fitness-Apps. Niemand mag Fitness. Aber wenn ich da regelmäßig dran erinnert werde und irgendwelche Goodies habe und wenn ich diese Übungen mache und damit das Tamagotchi, das bedauerlicherweise ich bin, wenn ich das Fitnessarmband trage, am Leben erhalte, dann habe ich auf einmal meinen Spaß dran, weil ich irgendwelche Achievements freischalte, irgendwelches Bonusprogramme freischalte und sonst irgendwas in dieser Richtung. Das ist Gamification.
Sehr gut. Das habe ich mit 16 gemacht. Als ich Zeitungen ausgetragen habe, da habe ich immer irgendein Spiel draus gemacht, dass ich irgendwas ganz schnell erledigen muss, aber halt an Zeitungen austragen. Ich dabei gar nicht mehr gedacht. Das war super, ja.
Ja, genau das.
Genau darum geht es in großen Firmen. Man hat eine große Personalstruktur, Arbeitsabläufe laufen sich tot. Was kann man tun? Man bereitet sie neu spielerisch auf. Das ist Gamification.
So nach dem Motto, wo läuft dieses Spiel? Arbeitsablauf XY läuft ins Leere. Wo läuft der tot? Warum läuft er da tot? Und wie könnte man das spielerisch mit neuen Spielmitteln, die man dann zum Schluss sagt, hey, das ist jetzt, keine Ahnung, diese Art von Aktenführung, jene Art von sonst irgendwas, dieses Kommunikationsmodell, dann tatsächlich wieder in Schwung bringen. Dafür ist das Ding eigentlich da. Ja. Und da haben sie im Endeffekt einfach nur die Miniatursimulation, weil es so schön es ist, Spiel ist simulierte Realität, es ist Ausprobieren der Realität. Dort lernen wir, wie wir mit Erfolg und Misserfolg umgehen müssen. Dafür ist Spiel da. Da haben sie einfach nur den Teil genommen und gesagt, okay, was in einem Brettspiel funktioniert auf 1-2 Stunden, wird bei einer Firma in einem großen Arbeitsablauf auch funktionieren können.
Sehr schön. Ich finde es auf jeden Fall sympathisch, dass ihr hingeht und das nehmt, wo irgendwelche kapitalistischen Produktivitätsprozesse noch gesteigert werden sollen, das wieder zurücknehmt und sagt, okay, wie können wir unsere Spiele denn noch mehr spaßig gestalten? Sehr schön.
Der Vorteil für uns ist, wir haben plötzlich eine Auflistung an Mechaniken, an die wir vielleicht niemals gedacht hätten, weil, wie gesagt, so viele tausend Spiele analysiert
werden. Kann man nicht spielen.
Die kann man gar nicht alle spielen selber. Und wir denken uns, super, Dankeschön, unser Benefit. Wir können da mal nachgucken.
Und der Vorteil ist auch, trotz allem Kapitalismus, die TU Nürnberg hat den Zugang für Spieleautoren als Kulturschaffende. Da sind wir als Kulturschaffende anerkannt.
Ja.
Dementsprechend leicht zugänglich gemacht. Es ist jetzt, ich sage jetzt mal, zwar nicht kostenlos, aber definitiv auch nicht umsonst von der Wertschöpfung her. Und da ist es auch sehr witzig, wenn man dann im Austausch wieder ist, gerade mit dem Thomas, mit dem Professor Freud, der sagt immer so, sie schauen immer alles nur rückwärtig an. Und er ist immer unglaublich fasziniert, wenn wir uns auf diesen Treffen dann wieder kurz schließen und sagen, hey, wir haben jetzt einen Prototypen entwickelt, wir machen gerade die Feedbackschleife für die Zukunft, weil dafür war das nie gedacht, das kann dieses Programm selber auch nicht, dafür braucht es auch wieder den Menschen, der dann die Tools nutzt dafür, wie man das dann auch nutzen kann. Und das findet er dann wieder unglaublich spannend und da werden wir uns wahrscheinlich auch die nächsten Wochen und Monate auch wieder mal austauschen müssen dann.
Ja, sehr spannend. Ja, ganz interessanter Austausch zwischen wissenschaftlichen Ansätzen und wie das dann wieder zurücklaufen kann in ja ganz konkrete Spielideen und die Entwicklung von Prototypen.
Ja.
Prima. Wir haben über ziemlich viel gesprochen. Mir sind die Fragen ausgegangen. Lars, hast du noch welche?
Ich glaube, wir haben das alles angeschnitten auch oder alles schon aus dem Gespräch heraus beantwortet.
Ja. Habt ihr beiden dann noch was ihr loswerden wollt, was wir vergessen haben, euch zu fragen?
Ich glaube eigentlich momentan nicht.
Das Einzige wäre noch, wir sehen uns auf Essen, hoffentlich.
Ja.
Das ist die nächste große Messe, wo wir da sein werden in der Spiel. Dann an sich, wenn man jetzt so weitergeht, Spielwiesen, diesmal nicht in München, sondern in Augsburg. Heimspiel, juhu.
Ja, Heimspiel für uns.
Im November. Alle, die da im süddeutschen Raum unterwegs sind, bitte vorbeikommen. Wir freuen uns, da mal alle zu sehen. Da sind wir gerade noch fleißig am Organisieren, wo und wie wir aufschlagen werden. Die Satz wird auf jeden Fall vertreten sein mit Prototypentischen. Also da kann man auch den Kollegen mal auch auf die Finger gucken.
Ja, sehr schön.
Und dann werden wir schauen, wie wir das nächste Jahr in den Messen reinbringen. Aber das werden wir dann auch auf der Homepage dann wieder bekannt geben.
Richtig. Fahrt ihr noch nach Göttingen oder seid ihr da schon drüber?
Wir hatten vor, nach Göttingen zu fahren. Allerdings fiel der Termin auf das gleiche Wochenende wie die Spieldoch in Friedrichshafen, die ja dieses Jahr das erste Mal stattgefunden hat. Dort waren wir bereits mit dem Autorentisch gebucht, weswegen wir nicht nach Göttingen fahren konnten. Ansonsten steht es aber natürlich bei uns auch auf der Liste, sofern es der Urlaub hergibt.
Ja, weil wie gesagt, Nebenberuf. Ja. Und da muss man das mit dem Urlaub immer eintakten. Genauso wie zum Beispiel die Berlin kommen. Ja. Das ist auch so ein Punkt. Hat uns gerührt, dass wir dieses Jahr nicht genügend Tage übrig hatten. Müssen schauen, ob wir das nächstes Jahr irgendwo unterbringen können und in welcher Besetzung.
Sehr schön. Also Spiel in Essen, Spielwiesen wird man euch dieses Jahr auf jeden Fall noch treffen.
Ja.
Ja, uns wird man vielleicht auch ziemlich sicher auf der Spiel in Essen treffen. Im Zweifel bei euch am Stand, den Lars dann.
Wir haben es jetzt.
Sehr gut.
Prima, ja, ansonsten, wenn wir nichts mehr haben, würde ich sagen, ja, vielen Dank für das sehr, sehr spannende Gespräch und die, ja, vielen neuen Einblicke auch in das Dasein von Autoren. Und euch ganz viel Erfolg mit den Titeln, die da noch so kommen. Und ich freue mich darauf, euch in Essen persönlich zu treffen.
Wir uns auch. Danke für eure Zeit.
Vielen Dank für eure Zeit.
Gut, ja dann.
Sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal. Ne?
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Dann
in Farbe und Bunt.
Ganz genau. Bis dahin. Ciao.
Danke euch. Ciao.
Das war es auch schon wieder bei The Board Game Theory. Danke fürs Einschalten und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche schon wieder. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen besucht gerne unseren Discord, schreibt uns auf Instagram oder per Mail an info@theboardgametheory.de oder schickt eine Postkarte. Wir würden uns außerdem darüber freuen, wenn ihr uns bei Spotify, Apple oder wo ihr uns sonst so hört, ein Abo und eine Bewertung dalasst. Vielen Dank und bis bald.
足を渡る間、息を吸ってはいけないよ。ちょっとでも吸ったり吐いたりすると、術が解けて店のものに気づかれてしまう。怖い。心を静めて。いらっしゃいませ。お早いお着きで。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。主要からの戻りだ。へい、お戻りくださいませ。 止めて。いらっしゃい。お待ちくださいよ。しっかり、もう少し。 人か？うん？ん？ん？